Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Ratsy. Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zur 194. Episode der Birdwatch, eurem Podcast der German Bird Gang. Ich bin's, euer Josh. Ja, und Ed ist wieder eine Woche ins Land gegangen. Eine ganz besondere Woche, darüber reden wir nachher auch noch. Und mit wir, wisst ihr, guck mal, ist alles nahtlos heute hier. Immer, das flutscht einfach so von der Zunge. Wünsche ich natürlich erstmal den beiden anderen Pappnasen einen wunderschönen guten Abend. Und deswegen erstmal Namen Lukas.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Joshua. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.
Ja, mir geht es blendend, danke. Ich habe das tolle Wetter am Wochenende genutzt. War eine Menge unterwegs, bisschen privates Zeug gemacht, so. Und war alles prima, ich hoffe bei dir auch.
Ja klar, ist alles super.
Das freut mich. Und dann auch natürlich einen wunderschönen guten Abend an dich, Podcast-Papi.
Aloha und moin.
Wie war dein Wochenende?
Ja, das war ganz gut. Ich habe mal mein Lieblings-Eishockey-Team besucht am Freitag und Sonntag.
Mal, so zur Ausnahme.
Ja.
Ja, nicht häufig.
Genau, am Freitag war der Sven auch dabei.
Schön.
Den wir ja auch alle kennen. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind auch Team, wir sind nun Fans eines Teams, das hier mal in die Playoffs kommt. Und da auch gute Chancen eigentlich hat, weil aktuell sind sie Erster.
Ihr habt euch im Team
Erfolgsfans.
Vertan.
Erfolgsfans.
Bitte was?
Ihr habt euch im Team vertan, sag ich.
Ja, nee.
Eventuell doch.
Nee, von welchem Verein bist du Fan, Dennis?
Ich weiß es.
Irgendwas mit Penguins oder sowas.
Fishtown,
ne?
Penguins, Bremerhaven.
Pinguins, nicht Penguins.
Pinguins, Entschuldigung.
Jacke wie Hose, selbe Tierart.
Ja, aber das eine ist Englisch, das andere Plattdeutsch. Und Plattdeutsch zählt.
Okay, gut. Und ihr seid Erster momentan. In welcher Liga? Kreisklasse 3?
Ja, du Vogel.
In der DEL.
Da, wo
deutsche
die
Eishockeyliga.
Sind da, die da, wo die Kölner halt irgendwie nicht so. Wo die Kölner.
Die Kölner haben überhaupt keinen sportlichen Erfolg. Damit kannst du mich aber auch gar nicht aufziehen, weil es ist. Weil ich bin wirklich in Deutschland so sportbegeistert. Ja. Weiß ich nicht. Fällt mir gar nichts zu ein.
Nee, die sind jetzt Erster mit 2 Punkten Vorsprung auf den Zweiten und gegen den müssen sie auch am letzten Spieltag antreten. Also der Spielplangestalter hat quasi ein goldenes Händchen erwischt mit einem Finale um Platz 1.
Das ist doch, besser kannst du die Geschichte nicht schreiben, die Story. Da schießt mir gerade, wo wir über Köln gesprochen haben, eine Honorable Mention durch den Kopf, Jungs.
Jetzt bin ich gespannt.
Lukas, das beste Kölsch für dich ist welches?
Ja, das Schreckenskammer-Kölsch.
Schreckenskammer-Kölsch, ne? Ich habe übrigens einen neuen Sympathisanten fürs Schreckenskammer gefunden. Und an der Stelle ein riesen Shoutout an Morten, der sich den vernünftigen Kastenbier jetzt zugelegt hat und nicht mehr mit Gaffel durch die Weltgeschichte reist, sondern mit Schreckenskammer. Da, ich finde, das hat einen kurzen Applaus verdient. Das hat definitiv einen kleinen Applaus verdient, Morten. Liebe Grüße an dich. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir das da einfach als Aufhänger und starten so ein bisschen in die Folge rein. Wir haben ja
warte.
Wenn nicht der Lukas direkt in die Modi fahren würde. Luki, was hast du?
Entschuldigung, aber ich muss dazu noch kurz was loswerden.
Bitte.
Es gibt ja einige Kölner, die sich auch sehr darüber lustig machen, dass es im Verein nicht läuft, ne? Zum Beispiel Fabian Köster, wer ihn kennt von der Heute-Show, der macht ja einen Podcast mit dem Jonas Hector. Ja. Und der Jonas Hector hat letztens durchschimmern lassen, dass der Arizona Cardinals Sympathisant, also er ist kein richtiger Fan, aber er Sympathisant ist. Und Josh, er hat den gleichen Weg zu den Cardinals gefunden wie 80% von uns auch.
Moment, heißt das, wir müssen Jonas Hector in den Podcast holen?
Wir können es, finde ich, mal probieren, oder nicht?
Ja, gut, ich rufe ihn morgen. Ich fahre bei ihm vorbei, Mann. Was mache ich denn hier für halbe Sache? Okay, das sollte ich vielleicht nicht oft publizieren. Andere Kiste. Ich rufe Jonas Hector mal auf jeden Fall in den Podcast rein. Kann er nicht schaden, so einen ehemaligen Nationalspieler hier im Podcast zu haben, wa?
Weltmeister ist er doch sogar, wenn ich mich irre.
Entschuldigung, ja, ey, komm, Fußball brauchst du mich echt nicht mit. Also, ich war schon stolz auf mich, als ich wusste, er ist Nationalspieler gewesen.
Josh, für dich?
Danke. Hey. Lob und Props später, machen wir dann nach der Folge. Wir haben ja einiges zu besprechen, so thematisch. Nachdem wir jetzt mal ein paar Exkurse raus haben. haben wir ja ein bisschen was zu tun heute, Jungs. Und ich würde sagen, wir widmen uns einfach mal dem ersten, zentral im Raum stehenden Thema. Ein Thema, das wir letzte Woche schon angeschnitten haben. Ein Thema, das wir geteasert haben. Ein Thema, bei dem wir letztes Jahr als Arizona Cardinals, oder wir, ist gut gesagt, aber bei dem die Arizona Cardinals absolut nicht gut abgeschnitten haben. Es ist die NFL PA Card, also die Bewertungskarte der NFL Player Association. Und die ist das zweite Mal gedroppt. Und die hat schon so ein paar Adjustments bekommen. Da haben sich so ein paar Dinge geändert. Einige Sachen wurden mehr bewertet. Es wurde alles sehr, sehr detailliert aufgeschlüsselt. Es wurden auf jeden Fall Umstellungen an der Umfrage gemacht. Und ich würde es einfach mal wie folgt aufziehen. Ich lese euch einfach kurz die Noten vor. Ja, Vergleich letztes Jahr und Noten dieses Jahr. Und dann dürft ihr mir euren Take an den Kopf werfen. Okay?
Das klingt sehr gut.
Wundervoll. Dann, also, letztes Jahr. Führen wir uns die Zahlen einfach alle nochmal vor Augen. Kategorie Treatment of Families. Schulnote F. Food Services and Nutrition. Schulnote F-. Ich habe noch nie die F- gesehen, aber da gab es welche. Weight Room. F-. Damals hieß es noch Gesundheitsrisiko. Strength Coaches. A. Also wir rechnen hier im amerikanischen Schulsystem. Oder Notensystem, wie auch immer man das... ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist mir auch egal. Training Room, F-. Training Staff, B+. Locker Room, ebenfalls F. Und Team Travel, B+. Mehr als die Hälfte der, sage ich mal, erreichbaren oder bewerteten Kategorien waren mit F, also 6 oder 6- bewertet. Das lässt tief blicken. Und wir hatten ja damals schon gesagt, da muss was kommen. Ja, also du musst ja auch als Verein ein attraktives Ziel darstellen. Ja, du willst ja auch für den Verein spielen und gegebenenfalls nicht für das Essen in der Cafeteria dein Geld ausgeben. Ja, wir reden ja hier über ein Billionen-Dollar-Unternehmen oder Millionen-Dollar-Unternehmen. Und dementsprechend hat sich tatsächlich auch, oder wir haben zumindest die Erwartungshaltung gehabt und wir haben sie letzte Woche auch nochmal aufgegriffen, dass sich was ändern sollte. Und Leute, haltet euch fest. Treatment of Families. Letztes Jahr F. Dieses Jahr D+. Food Cafeteria, letztes Jahr F, dieses Jahr D. Nutritionist und Dietitian, C, letztes Jahr F-. Locker Room, letztes Jahr F, dieses Jahr F. Training Room, letztes Jahr F, dieses Jahr C-. Training Staff, letztes Jahr B+, dieses Jahr B. Weight Room, letztes Jahr F, dieses Jahr C-. Strength Coaches, letztes Jahr, was war's? A, ne? Das war die einzige A, die wir bekommen haben. Dieses Jahr C+. Team Travel, letztes Jahr B+, dieses Jahr C+. Und dann kamen noch, also ne, die einen, habt ihr schon gemerkt, wurden so in ein oder zwei Kategorien jeweils aufgeschlüsselt. Und jetzt gab es noch zwei neue Kategorien, die komplett, sage ich mal, neu hinzugekommen sind, und zwar Head Coach und Ownership. Und die Noten könnten nicht unterschiedlicher sein. Head Coach, A-. Ownership, ihr habt es euch gedacht, F. Ja, also Michael Bidwell hat einen F auf die Brust gedrückt bekommen, Jonathan Gannon einen A-. Wer sich übrigens fragt, wer da befragt worden ist, das sind die Spieler natürlich, die befragt worden sind. Also die Spieler füllen dann quasi ihre Karten aus, die machen das anhand von einer Ordinalskala. Wem das nicht sagt, die bewerten von 1 bis 10 die Treatment of Families, Food Cafeteria, etc., etc. So, das sind die Unterschiede, das sind die Noten aus diesem Jahr. Also erheblich besser abgeschnitten, aber das war auch kein Erfolg, beziehungsweise das war auch nicht schwierig. Eure Gedanken dazu?
Ja, du siehst Änderungen, aber es geht nur leicht nach oben. Klar, der Weg ist steinig, wenn du erstmal da unten drin steckst. Das ist ja im Sportlichen nichts anderes. Haben wir ja gesehen, wenn man erstmal unten da drin steckt, ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Und wir haben jetzt gesehen, dass man den Change und den Turnaround schaffen kann. Und das sieht man ja an der NFLPA-Card auch. Es geht überall bergauf. Klar gibt es auch zwei, drei Verschlechterungen dabei, wie zum Beispiel Strength Coaches ist ein bisschen schlechter geworden. Aber an sich, es geht alles in die richtige Richtung. Ich glaube, die größte Kritik an der ganzen Geschichte kriegt immer noch Michael Bidwell ab. Darüber werden wir gleich bestimmt auch nochmal intensiver sprechen. Aber an sich finde ich, man bewegt sich schon mal in die richtige Richtung.
Dennis.
Ja, ich habe ja im letzten Jahr schon meine Schwierigkeiten mit dem ganzen Thema gehabt. Das hat sich in diesem Jahr auch wundersamerweise nicht geändert. Ich kann teilweise mit diesen Bewertungsdingern irgendwie gar nichts anfangen. Weil immer noch nicht definiert ist, wonach wird genau bewertet, sondern vielleicht ist es auf diesen Karten für die Spieler genau definiert, aber bei der Veröffentlichung ist nicht genau definiert, was womit tatsächlich gemeint ist. Man kann sich da immer seinen Teil zu denken. Man kann bei einigen Sachen auch grob nachvollziehen, was vielleicht gemeint ist. Andererseits haben wir in so einem NFL-Roster jede Menge Menschen, die ganz viel Geld verdienen und die sich dann über Dinge, wo man sagt, so ein bisschen, sind das die verwöhnten Kids, die sich gerade ein bisschen beschweren, dass der goldene Löffel halt nicht ganz golden ist. Bei einigen Kategorien jedenfalls. Und dass die für ihre sportlichen Dinge die bestmöglichen Voraussetzungen haben wollen, das verstehe ich noch, aber wie gesagt, ich kann mit diesem ganzen Thema nicht so wenig anfangen, aber greifen wir auch den Punkt raus, den Lukas erwähnt hat. Das Thema Ownership, im letzten Jahr wurde die Kategorie, wie du ja erwähnt hast, nicht bewertet, aber da gab es ja auch im Nachhinein oder gab es die Gerüchte, dass es ein eher von Angst beherrschtes Klima in der Facility ist, dass die Leute teilweise nicht gerne zur Arbeit gehen, dass die sich dann da nicht wohlfühlen und das spiegelt sich dann schon irgendwie wieder auch in so einer F-Note wieder. Und Michael Bidwell hat letztes Jahr Kritik einstecken müssen, einige Sachen wurden geändert, jetzt muss er wieder Kritik einstecken und die Note F ihm zu geben, mag gerechtfertigt sein für die Dinge, die wir auch von außen vielleicht ein bisschen beurteilen können. Aber trotzdem, mich würde interessieren, wie genau setzt sich das zusammen? Was wird denn da bei Ownership bewertet? Ob er jetzt da zum Beispiel sind das die einzelnen Punkte, die zusammengezählt werden, so wie bei dem Team Travel, weil der Flugzeug nicht komfortabel genug ist, weil der Sitz vielleicht irgendwie eine Stelle am Po hinterlassen hat, weil das WLAN im Flieger nicht schnell genug war. Was genau wird da bewertet? Und das sind halt so die Sachen, wo ich sage, schwierig für mich.
Also zu der Ownership-Note habe ich gelesen, das hat Bo Brack gepostet. NFLPA President JC Tretter says, the new ownership grade of the team report cards is solely based on ownership's willingness to make upgrades to the facility. Also die Spieler sind nicht damit zufrieden, dass es so lange dauert, dass man die Facility auf den aktuellsten Stand bringt, da Upgrades macht, etc. pp. Da finde ich, kann man sagen, okay, wenn man sich die Noten anguckt von letztem Jahr, Joshua hat sie eingangs erwähnt, und die von diesem Jahr sieht, da gibt es schon Änderungen und es geht ja auch in die richtige Richtung. Aber ich glaube, die Cardinals könnten da schon, sagen wir nicht die Cardinals, sagen wir Michael Bidwell, der könnte da schon ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen und den Lockerroom, der ja auch sehr, sehr schlecht bei weggekommen ist, schon mal ein bisschen besser bewerten und oder schöner machen lassen, ne?
Ich will ja nicht vorweggreifen, aber du hast das mitbekommen, oder? Dass sie derzeit dabei sind, den Lockerroom umzubauen?
Richtig, genau. Das wäre der nächste Punkt gewesen, genau. Notable Up. Warte gerade, ich habe hier doch irgendwo. Ich hatte es gerade eben noch offen, genau. Es war ja davon die Rede, dass er mit den Cardinals gesprochen hat und man den Lockerroom jetzt umbauen will. Denn ich habe auch noch gelesen, die Spieler fühlen sich in dem Gebäude der Arizona Cardinals eher so, als wäre es ein Bürokomplex, als eine Sports-Facility oder ein Raum, wo sich Athleten für ihren professionellen Sport vorbereiten können.
Weil es ja auch so ist. Ich war noch nie da, aber so von den Bildeindrücken oder sowas, die man ja auch bekommt und von dem, was jetzt auch die Media-Coverage erzählt hat und so weiter, das läuft ja alles nahtlos ineinander da in dem Gebäude. Du hast gefühlt den einen Flur, der zu den Kabinen führt. Auf der einen Seite hast du die Kabinen, auf der anderen Seite hast du die Büroräume von den Angestellten. So, ich meine, so ein bisschen Differenzierung kann man halt reinbringen, ist natürlich aber einfach dann dem Gebäude geschuldet, dass dann einfach zu klein ist, muss halt sagen. So, und wenn du jetzt das Gebäude ausweiten sollst, dann redest du ja direkt darüber über Baumaßnahmen, die eine ganz andere Komplexität und Größe haben, als jetzt nur den Weightroom auf Vordermann zu bringen oder die Lockerrooms an sich einfach mal so ein bisschen umzugestalten intern, weil dann hast du natürlich auch eine Baustelle, die kannst du für ein paar Jahre, sag ich mal, in Angriff nehmen. Und dann brauchst du ja eigentlich schon eine Ausweich Station, entweder für die Spieler oder aber für die Angestellten, für sage ich mal, die Dauer der Baustelle. Ja, also so rein hypothetisch.
Ja.
Aber wie du gesagt hast, ich muss sagen, also ja, das F, wie JC Treader gesagt hat, ist ja schlichtweg einfach nur darauf begründet, dem Willen von Michael Bidwell tatsächlich auch Wechsel herbeizuführen. Aber wenn ich mir die Noten von letztem Jahr ansehe und dem, was jetzt in diesem Jahr schon passiert ist, muss ich tatsächlich auch mal sagen, kann ich das F nicht richtig nachvollziehen. Also wenn wir das einfach mal durchspielen, wie gesagt, Treatment of Families war damals F, dieses Jahr D+. Mittlerweile haben wir, und das hatten wir letztes Jahr nicht, wir hatten diese Childcare an Game Days, die wurde eingerichtet. Und jetzt steht ihr zum Beispiel bei Treatment of Families: Some players want to be able to get sideline passes for their family members before the game. Several players mentioned they want to see improved security in the family section in the stands. Und dann sind wir schon wieder bei, was ich Luxusprobleme nennen würde. Wie Dennis eben gesagt hat, ist der goldene Löffel jetzt einfach noch nicht groß genug, aber worüber reden wir hier, ne? Und das ist ein D+. Also, womit arbeiten wir hier? Weißt du, wie ich meine? Das ist nice to have, dass deine Familie Sideline-Pässe bekommt, aber okay, kannst du dich jetzt beschweren, wenn es nicht so ist? I don't know. So, du verdienst genug, um den Leuten Pässe zu kaufen, im Zweifel. Mach mir doch keine Szene. Ne? Also, das ist halt, ich weiß, also ich meine, das ist so ein bisschen das Problem bei dem Grundwesen von so einer Umfrage. Es ist halt hochsubjektiv, gerade bei solchen Themen oder wenn du offene Fragen stellst, ja. Viel habe ich ja schon gesagt, bei den ganzen Dingern wird über eine Ordinalskala bewertet von 1 bis 10 und darüber setze ich dann am Ende auch die Note zusammen, aber dazu kommen wir gleich auch noch, weil das auch ein bisschen hirnrissig. Aber dann hast du ja anscheinend auch noch irgendwie so eine Art offenes Feld, wo du Verbesserungswünsche oder sowas eintragen kannst. Und die scheinen ja auch da einzulaufen in die Benotung. Und wenn jetzt, sag ich mal, ne, derjenige, der das jetzt als Feedback gegeben hat, so, ja, ich hätte ganz gern Pässe für meine Familie an der Sideline, wenn du jetzt nicht bei uns, sondern bei den Bengals spielen würdest, meinetwegen, oder sowas, dann wird das ja bei denen auch hart ins Gewicht fallen, aber jetzt ist de facto zum Beispiel jemand bei den Bengals und sagt, ich hätte ganz gern Pässe für meine Familie an der Sideline und dann fällt es halt eben nicht ins Gewicht. Also worüber reden wir hier? Eine total uneinheitliche Benotungsgrundlage, mit Ausnahme von dieser Ordinalskala, wo ich finde, wenn man Fragen so offen macht, kann man keine Ordinalskala benutzen, um, da spricht der studierte Sozialwissenschaftler aus mir, keine Ordinalskala benutzen, um so eine Umfrage durchzuführen. Wir können uns das gerne später nochmal im Detail angucken. Ich kann auch mal meine Studienunterlagen rausholen, aber ich meine, so eine Ordinalskala ist für sowas nicht geeignet. Na jedenfalls, genau, das war der eine Punkt, den ich nennen wollte noch. Und dann der zweite. Wie gesagt, das ganze Bewertungsschema da reicht ja von 1 bis 10. Und jetzt gab's ja hier den Screenshot, dass Michael Bidwell, der den F bekommen hat, ne, als Ownership. Club Owner Michael Bidwell receives a rating von, haltet euch fest, 5,8 von 10. Von the Cardinals Players. 5,8 von 10 ist ein F? Also wenn 5,8 von 10 ein F ist, ich sag euch eins, ich hätte die Schule nicht bestanden. Ich hätte das Studium nicht bestanden. Ich hätte gar nichts bestanden. 5,8 von, da hat mein Vater gesagt, Josh, das ist gut. Das ist befriedigend. Befriedigend ist gut. Gut ist sehr gut. Hast du toll gemacht.
Ja, also ich muss sagen, ich hab's, also wenn man sich das nochmal wirklich vor Augen führt, ne? Das sind 58 von 100 Punkten quasi, wie wenn man das mal auf eine Klausur umrechnet, ja?
Ja.
Und ganz ehrlich, Josh, ich glaube, ich muss keinem, der hier in der Schule war oder in der Uni war, erklären, 58%. Das ist
eine 3 minus.
Und vor allem, das ist viel besser als eine 4-0 und ein gutes Pferd, wissen wir ja alle, was das macht, ne?
Ja. Ja, willst du jetzt, dass ich sage, springt so hoch, wie es muss?
Nee, das hättest du gar nicht sagen müssen, aber okay. Das nutze ich fürs Phrasenschwein, dank dir, Bruder.
Den teilen wir uns aber, du.
Den teilen wir uns. Da muss Dennis jetzt auch seinen Joker nehmen, sonst ist Teilen Kacke.
Der ist nicht schlecht, aber er hat nur einen Joker und er zieht den für dich, ist ja klar.
Ist gebongt.
Ja. Herrlich.
Hey, worauf wolltest du hinaus?
Ja, ich finde das halt einfach, das ist halt das Problem auch, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei, die Subjektivität der Spieler wird halt total berücksichtigt, weil dem einen ist es bei dem Essen vielleicht so und so, bei dem anderen sagt der aber, ich mag Brokkoli nicht, so nach dem Motto. Ja, ich habe gerade eben ja auch nochmal mir die Karte angeguckt und da ist sehr, sehr viel positiver bewertet worden, dass es auch mehr Variationen gibt, zum Beispiel in der Cafeteria so. Aber ich muss sagen, es ist halt da schon subjektiv und dann das nachher einzuordnen und sagen, eine 5,8 von maximal 10 ist ein F. Das ist wirklich gefühlt ja noch mal eingeordnet von der NFLPA. Und Das ist so, nee, komisch.
Ich habe, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so eine Interessenfrage. Gibt's die Note E? Also 5 E?
So. Warte ich. Ich guck mal.
Müsste eigentlich, oder?
Müsste es eigentlich geben, aber lass mich mal. Also
weil auf der Karte ist sie nicht einmal aufgetaucht, aber ich habe mir halt auch schon gedacht, so, ja, das wundert mich nicht. Bei eurem sensiblen Bewertungsschema, weil da musst du ja gefühlt, weißt du, das ist eine Zündlein auf der Waage und du schlägst direkt in ein F um, weißt du? Da gibt's ja nichts dazwischen.
Also ich habe hier gerade die Cards offen und ich gucke gerade. Ich glaube, es gibt nie ein E.
Nein, das meine ich ja. Aber gibt's die Note prinzipiell?
Ganz ja, natürlich. Prinzipiell. Also auf jeden Fall gibt's die. Oder meinst du, das ist sowas wie, in der Uni ist ja auch so, du hast einfach nicht bestanden und es ist eine 5-0. Es gibt ja dann, es gibt ja nichts Schlechteres.
Ja.
Aber das ist ja wirklich, eigentlich ist das mal das wäre voll die gute Frage. Danke. Für die NFLPA.
Ja, danke. Nein, ich weiß, wie gesagt.
Meinst du, finden da einer nächste Woche ein Stable abgibt?
Ja, die Note E gibt es nicht. Entweder du hast halt nicht bestanden oder du hast, keine Ahnung, einen Score von über 6.0 erreicht oder sowas. I don't know.
Ja.
Es ist auf jeden Fall suspicious. Also ich finde es leider wirklich sehr sensibel, das Bewertungsschemata. Und bei 5, also wenn du den Spieler eine Ordinalskala von 1 bis 10 vorlegst und bewertest deinen Owner im Durchschnitt mit 5,8, ist das für mich kein F. Case closed. Das ist kein F. Ne, und er hat ja eine Menge Changes schon gemacht und Jonathan Gannon hat es ja auch in den in diversen Pressekonferenzen gesagt und Monty ja auch, dass Michael Bidwill da sehr, sehr empfänglich ist für die Vorschläge, die bereits gemacht worden sind über das letzte Jahr hinweg und auch immer noch für Vorschläge empfänglich ist, die sie immer noch machen, was sie sich wünschen würden für ihre Spieler etc. Ne? Da nimmt er ja auch ordentlich Geld in die Hand und verändert da viel momentan. Na, und dann muss man das Ganze aber natürlich, wie gesagt, in Verhältnis setzen, sowas wie ein Lockerroom umbauen, das geht schnell und das anscheinend machen sie es ja auch schon, aber dann zum Beispiel die Größe vom Lockerroom verändern, das geht nicht so leicht, weil das ist halt alles momentan noch ein Gebäude und das Gebäude umzubauen ist halt eine andere Kiste.
Aber ich finde auch so bei Teams, wo du jetzt gerade so gesehen einfach drauf guckst und sagst, sportlich lief es okay, ich möchte jetzt einmal kurz auf die Chiefs zu sprechen kommen, die haben für den Lockerroom auch einen F bekommen, ne? Also da müssen die Spieler ja auch, was den Lockerroom angeht, richtig unzufrieden sein.
Ja.
Ich glaube halt einfach, es ist halt super schwierig. Und ich finde, jetzt mal unter uns gesprochen, die haben ja zwei Lockerrooms, ne? Die haben einmal den Lockerroom in der Facility und die haben den Lockerroom im Stadium. Aber, also ich frage mich das jetzt gerade, wo wir das mal gerade hier so ein bisschen hinterfragen, diese Ergebnisse. Es wird ja wahrscheinlich der in der Facility gemeint sein.
Es sind hundertprozentig die in der Facility, ja.
Ja, okay. Ja, gut. Aber du hast vollkommen recht. Also das, um das einfach nochmal zu unterstreichen, das F für Michael Bidwill ist irgendwie sehr, sehr fragwürdig an der Stelle. Es passiert ja viel.
Um nochmal das Thema mit dem Gebäude aufzugreifen, das Joshua gesagt hat. Ich meine, ich war ja einer von denjenigen, die mal da gewesen sind und das vor Ort so ein bisschen gesehen haben. Joshua hat es schon gut beschrieben. Also wenn du vor dem Gebäude davor stehst, hast du da erstmal durch den Parkplatz. Und wenn man von vor dem Gebäude quasi auf zur rechten Seite guckt, ist da ja eine große Straße. Das heißt, du hast da schon mal keine Ausweichmöglichkeiten nach rechts. Hinter dem Gebäude fängt direkt der Rasen an, also die Trainingsfläche. Da hast du halt auch nicht so viel Möglichkeiten, noch nach hinten auszuweichen, weil dann würdest du halt die Trainingsfläche automatisch verkleinern. Das willst du ja aber auch nicht.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich nach links die Möglichkeit, da ist noch ein Parkplatz gewesen, vielleicht den Parkplatz wegzunehmen und darauf ein Gebäude zu machen. Aber dann hast du wiederum dazwischen den Parkplatz. Das heißt, die Gebäude wären auch nicht verbunden miteinander. Oder du brauchst oben eine Brücke rüber oder irgendwie so ein Blödsinn. Deswegen ist die, wenn du mich jetzt fragst, und ich bin da ja weder Architekt noch Michael Bidwill, aber wenn du das Gebäude vergrößern willst, dann ist es am besten nach oben. Und das machst du halt nicht mal einfach so auf die Schnelle, ne?
Ja.
Weil auch die Amis haben in dem Fall Baugenehmigungen und Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Und dann könntest du vielleicht unten die sportliche Facility machen und oben machst du halt die Verwaltung draus oder irgendwie so ein Blödsinn. Aber sowas geht halt nicht mal eben innerhalb von einer Woche oder drei.
Und wenn du dir mal richtig Gedanken drüber machst, ist ja bei uns in Deutschland nichts anderes. Da guckt am Anfang ein Statiker drüber, ne? Und wenn der Bedenken hat, dann hast du ja erstmal noch ein ganz anderes Problem. Da muss nämlich geguckt werden, wo verstärken wir das Gebäude überhaupt, dass man sagen kann, so, jetzt hat keiner mehr Bauchschmerzen. Weil wem hilft das, wenn man da auf ad hoc mal sagt, komm, wir stocken auf, egal wohin, aber danach 2 Monaten bricht das Ding zusammen, ne? Das will ja auch keiner.
Ja, also alles in allem, ich finde, die Noten an sich erfüllen ja schon einen sehr, sehr praktischen Nutzen, insofern, als dass du als Owner wirklich darauf hingewiesen wirst, so, Bruder, hier, du musst was verändern, du musst was machen. Es geht ja auch um, ne, die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter, wenn du so willst. Von daher, ich finde den praktischen Zweck davon ganz gut. Aber die praktische Umsetzung von der Umfrage wage ich auch dieses Jahr nochmal, ich will nicht sagen anzuzweifeln, aber doch noch einmal Revue passieren zu lassen und ob man dann nicht gegebenenfalls ein anderes Konzept benutzt, um diese Umfrage durchzuführen. Ich denke, da gibt es wesentlich bessere Wege. Und gegebenenfalls auch die Sensibilität des Notensystems ein Stück weit entschärft, weil, wie gesagt, mit 5,8 von 10 Punkten eine 6 zu bekommen, ist schon ein bisschen tough. Ist schon hart.
Ja. Eine haarige Nummer auf jeden Fall.
Ist schon ein bisschen hart. Da fällt mir gar nichts anderes zu ein.
Sag mal, ja. Lukas, glaubst du auch schon, dass es hart ist?
Ich würde das, danke Dennis, ich bin da auch wirklich aufgeschmissen. Ich würde den der Stelle einfach nochmal fragen, Joshua, findest du die 5,8 von 10 für Michael Bidwell ist zu hart?
Ja, doch, da habt ihr mich schon richtig verstanden. Ich glaube, die ist ein bisschen zu, wie würde ich es jetzt sagen, hart.
Ah, okay. Also Dennis, ja. nur für dich nochmal. Er meint, das ist zu hart.
Gut, danke, Lukas.
Oh, nee. Okay, Leute, haben wir wieder unseren Spaß gehabt. Gut, dann werfen wir, kurz bevor wir uns dem Combine widmen und so ein bisschen Ausblick schon oder ein bisschen mit der ganzen Draft-Thematik starten, werfen wir doch einfach nur noch mal ganz kurz einen Blick auf das, was momentan schon in der Free Agency passiert oder in der de facto anstehenden Free Agency. Und 2, 3 Dinge, die sich über die letzte Woche entwickelt haben, waren unter anderem, also wir fokussieren uns jetzt hier nur ganz kurz auf Target-Spieler, sage ich mal, die Arizona Cardinals so ein bisschen ins Auge fassen oder die wir auch bei unseren feuchten Träumen genannt haben. Justin Madubuike von den Baltimore Ravens soll wohl gefranchise-tagged werden. Und das soll wohl relativ zeitnah passieren. Das hieß letzte Woche schon relativ zeitnah, ist halt die Frage, wann. Dann bin ich ganz froh, dass Mike Evans es geschafft hat, mit den Tampa Bay Buccaneers einen Vertrag auszuhandeln. 2 Jahre, 52 Millionen oder was habe ich gelesen?
Es sind 3 Jahre.
Ach so, echt?
Ich mein 2 gelesen zu haben.
Ich hab's gerade aufgemacht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Es sind 2 Jahre, 52 Millionen. Total guaranteed 35 Millionen, ja.
Ja, das freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er da nochmal ein bisschen Cash mit nach Hause nehmen konnte und dass er bei den Bucks geblieben ist. Brauchen wir uns nicht weiter doof Gedanken darüber machen, dass er zu uns kommt. Finde ich ziemlich stark. Dann Frank Clark von den Kansas City Chiefs soll wohl einen langfristigen Vertrag bekommen und die sind wohl schon in den Vertragsverhandlungen. Aber vice versa, LeJarius Sneed, der Corner, soll wohl gefranchise-tagged werden, aber zu dem einzigen Sinn und Zweck, dass du damit andere Teams quasi dazu einlädst, für ihn zu traden. Und es soll wohl auch, sage ich mal, unmittelbar, ja, bevorstehen oder im Raum stehen, dass LeJarius Sneed die Möglichkeit gegeben wird, dann eben oder die Erlaubnis gegeben wird, nach einem Trade-Partner sich auch umzuschauen. Also könnte LeJarius Sneed, der Corner der Kansas City Chiefs, der letztes Jahr wirklich unfassbar gut gespielt hat, tatsächlich via Trade verfügbar sein. Mal schauen, ob die Cardinals da irgendwas reißen. Weitere Personalie, bei der sich so ein bisschen der Himmel geklärt hat, ist Christian Wilkins, der Star Defensive Tackle der Miami Dolphins, wo heute tatsächlich sogar verlautbart worden ist, dass die wahrscheinlich nicht das Franchise-Tag für ihn ziehen werden. Womit er zumindest schon mal, sage ich mal, tatsächlich in der Free Agency dann verfügbar sein sollte. Und Habe ich irgendwen vergessen? Brian Burns, klar. Brian Burns soll auch Free Agent werden. Das kam auch heute raus. Und das ist auch purer Wahnsinn. Weil wenn du berücksichtigst, dass die 49ers den Panthers letztes Jahr noch 2 First-Rounder für den Arm angeboten haben, damit sie ein gutes Jahr aus ihm rauskriegen. Ja, und jetzt die Panthers Brian Burns einfach so in die Free Agency laufen lassen, das tut schon ein bisschen weh als Panthers-Fan. Ich weiß nicht, also da blutet mein Herz ein bisschen.
Ja, was ich noch gehört habe, ist, die Personalie Michael Pittman Jr. ist ja auch Stand jetzt Free Agent. Und da arbeitet man ja dran, ihn langfristig zu verlängern bei den Colts. Aber dazu gibt's bisher halt nur diese Gerüchte. Also man arbeitet dran, aber so wie es aussieht, wird man ihn jetzt nicht mehr vor Start der Free Agency signen. Aber man ist da wohl schon in viel Gesprächen mit ihm.
Ja, aber die Cardinals sind nicht im Markt für Michael Pittman, Lukas. Also habe ich ihn nicht vorgelesen.
Das stimmt. Aber wir haben ja, du hattest ja gesagt, wir hatten ja über ihn zumindest auch gesprochen.
Das stimmt. Das haben wir gemacht.
Ja, du hast auch Mike Evans vorgelesen. Den habe ich auch nicht im Markt für die Cardinals gehabt.
Ja, okay.
Aber nur, weil der Gerüchtename mal aufgetaucht ist.
Okay. Entschuldigung, ich trete ja schon in die Bremsen, Lukas. Das war absolut richtig, dass du es hervorgebracht hast. Danke dir für den Input.
Sehr gerne.
Dankeschön. das nur so ein paar Personalien, die gerade auch hinsichtlich des Free Agency-Markts in den kommenden Wochen natürlich, sage ich mal, für die Cardinals von Augenmerk sein könnten. Wird sich zeigen, was sich sonst noch so ergibt und was gegebenenfalls noch passiert. Bis zum Start des neuen Liga-Jahres am 13. März mit offiziellem Kickoff, sage ich mal, der Free Agency am 15. Davor ist ja schon Tampering Period mit Start des neuen Liga-Jahres. Also von daher mal schauen, was bis dahin noch passiert, wer geclaimed wird oder wer gefranchise-tagged wird, wer getendert wird und wer nicht. Und das alles werden wir uns reinziehen. Vielleicht noch eine Sache, Greg Dortch. Das hat ja so ein bisschen durchgeschimmert. Greg Dortch wäre ja jemand, dem müssten wir noch unseren Tender aufs Auge drücken, damit wir die Rechte von ihm als Exclusive Rights Free Agent, danke, kurz die Worte verdreht, wahrnehmen. Und Monty Ossenford hat ja so viel durchblicken lassen zumindest, dass er auf einer der Pressekonferenzen am Combine, und das können wir uns auch gleich direkt als Segway nehmen, oder wenn nicht sogar auf der ersten Pressekonferenz oder bei der einzigen, wo er gesprochen hat, hat verlauten lassen, dass Greg Dortch, und wir hatten es ja auch auf Instagram gepostet, das Zitat von ihm, dass er in der Vergangenheit schon viele Plays für uns gemacht hat und das Ganze auch in der Zukunft für uns tun wird. Ich paraphrasiere ihn natürlich. Und das würde uns doch, glaube ich, einheitlich oder einstimmig freuen, oder Jungs? Wenn wir Greg Dortch halten würden.
Naja, definitiv. Ich habe ja letzte Woche auch schon angedeutet, ob man ihn mit einem Tender versehen sollte, könnte oder sowas, um einfach ein bisschen die Zügel in der Hand zu behalten oder halt, wenn es hart auf hart kommt, noch ein bisschen Gewinn rauszuschlagen. Aber Greg Dortch ist der Receiver, der im letzten Jahr, ich glaube, allen, und wenn man Monty Ossenford hört, auch ihm positiv aufgefallen ist. Und dementsprechend würde alles andere als auf jeden Fall den Versuch, ihn zu halten, keinen Sinn ergeben für mich.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Greg Dortch ist ein Arizona Cardinal und ich finde, das soll und muss er auch bleiben. Weil wir haben immer, wenn wir einen Play brauchten und keiner unserer Receiver es hinbekommen hat, eins zu machen, war immer Greg Dortch da, der den Ball gefangen hat und der gesagt hat, komm, ich hole einen First Down, ich hole einen wichtigen Raumgewinn oder den Touchdown in Chicago, wo er ja einmal den Verteidiger aufs Glatteis geführt hat, der da so weggeslippt ist. Deswegen, das ist völlig richtig, was da gemacht wird.
Ja, und mit einer Einschränkung.
Jetzt bin ich gespannt.
Es sei denn, jemand kommt auf die Idee, ihm zu einem, ich sag mal, ehemaligen Cardinals-Spieler, aktuell Jaguars-Spieler 2.0 zu machen und ihm mit Geld zuschütten. Also wenn jetzt jemand meint, er müsste Greg Dortch 15 bis 20 Millionen bezahlen, dann würde ich als Cardinals nicht mitgehen wollen.
Ja, das ist vollkommen klar, aber ich glaube, das ist zu viel gesagt. Also ich glaube, viele Franchises sind sich darüber bewusst, wie hoch der Value für ihn ist Und er ist halt der Special-Teamer und der Rotational-Guy bei den Receivern, der dann auch schon mal ein Play machen kann. Aber ich glaube, dass keine Franchise so verrückt ist, mit dem mit so viel Geld zuzuschütten.
Ja, zumal aber, wenn du ja einen Second-Round-Tender auf ihn legen würdest, dass du ja mit 3-7 bemisst oder sowas und mit einem Second-Rounder auslösen würdest, keiner würde einen Second-Rounder für Greg Dortch investieren. Na? Und das wird halt nicht passieren.
Aber an der Stelle, Josh, lass uns noch kurz zu einer anderen Personale kommen. Marquise Hollywood-Brown. Denn es gab ja auch beim Combine die Pressekonferenz von Jonathan Gannon und er wurde zu dieser ganzen Thematik Hollywood-Brown angesprochen und er hat gesagt, I talked to Kyler about everything and yeah, absolutely, but there's an economic piece to that. Es ging um diese Personale, Hollywood-Brown, und dass man sich einig darüber sei, dass man ihn gerne halten würde. Also Kyler Murray und Jonathan Gannon sind sich darüber einig, Marquise Hollywood-Brown gerne als Cardinal zu behalten. Aber dass man auch, wie man hier raushört, versteht, dass die Free Agency halt einfach ein Business ist. Und dass die Business-Seite ist, die jetzt da ja arbeiten muss. Ich finde, wir haben so oft über ihn gesprochen. Und ich kenne eure Meinung dazu. Wir kennen ja auch die Meinung der Community dazu. Wir sind eigentlich ja von ihm sehr enttäuscht. Deswegen, ja, wird sehr interessant zu sehen sein, was man da macht mit Marquise Hollywood-Brown.
Naja, wir haben auf jeden Fall nur unsere Sicht der Dinge aufgrund der Meldungen und aufgrund der Spiele, die wir sehen. Ja, wir haben jetzt nicht diese Insights vom Training, vom Lockerroom, auch nicht die ärztlichen Insights, um das eine oder andere vielleicht anders beurteilen zu können. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass keiner sagt, dass mein Kumpel soll da bleiben. Da habe ich Bock drauf. Dass Jonathan Gannon einen Wert in einem gesunden Marquise Brown sieht, kann ich auch noch nachvollziehen. Aber für uns Außenstehende macht es für mich eigentlich keinen Sinn, ihn weiter zu verpflichten.
Das stimmt.
Weil die Meinung, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Von daher ist das jetzt keine überraschende Neuigkeit.
Ja. Aber ich habe da noch eine Frage. Joscha und ich, wir haben letztens drüber gesprochen, wir haben telefoniert und deswegen habe ich Joshua weiß es. Aber Dennis, jetzt sag mal, in den 2 Jahren, die Marquise Hollywood-Brown jetzt bei uns ist, wie viele Spiele hat er mit Kyler zusammen gemacht?
Ei. Naja gut, am Anfang der Saison war Kyler verletzt, am Ende der letzten Saison war Kyler verletzt, Hollywood-Brown war auch eine Zeit lang verletzt. Weiß ich nicht. 5, 6?
Nee. 13 waren's.
Okay.
13 Spiele. Seine Statistiken in diesen Spielen waren 62 Catches für 699 Yards und 3 Touchdowns. Und ich fand das nur interessant, als wir nämlich so oft drüber gesprochen haben über diese Personalie, habe ich mir irgendwann diese Statistik mal rausgesucht und dann sind wir in die Offseason gegangen. Und dann wollte ich das nochmal kurz hier anbringen, weil so viel Kyler und Hollywood Brown hat man ja zusammen nicht auf dem Platz gesehen, aber ich bleibe der Meinung, auch wenn ich ja hier auch mit für die romantische Seite im Podcast zuständig bin, bleibe ich aber der Meinung, ganz klar, wie ihr beide auch, wir sehen das eigentlich nicht, dass er Marquise Hollywood Brown signed und dass er nächstes Jahr bei den Arizona Cardinals spielt. Aber was passieren wird, werden wir sehen.
Ja, da wollte ich nichts mehr zu ergänzen. kommen wir doch von dem einen Wide Receiver zum nächsten. Und nehmen wir das so ein bisschen als Segue in ganz große Thema. Und wirklich, ich habe mir die ganze Woche in der Vorbereitung auf die Moderation heute den Kopf darüber zerbrochen. Wie führen wir in dieses unheimlich riesige Thema überhaupt ein? Weil wir könnten den ganzen Monat jeden Tag eine Folge produzieren und würden nicht all den Inhalt irgendwie untergebracht bekommen, den man dazu produzieren könnte. Die Rede ist natürlich vom NFL-Draft, der stattfindet Ende April. Die genauen Daten habe ich gerade gar nicht im Kopf. Schande über mein Haupt. Und in Anbindung natürlich oder in Anlehnung an das, an den Combine, der jetzt auch vergangene Woche stattgefunden hat, ist natürlich, sage ich mal, eine Personalie. Ja, oder ein Wide Receiver, der momentan sehr, sehr polarisiert mit den Cardinals in Verbindung gebracht wird und das schon über mehrere Wochen und Monate, auch vor allem in der Zeit, wo wir uns ein bisschen freigenommen haben, natürlich der Wide Receiver von der Ohio State University, Marvin Harrison Jr. Dass Las Vegas auch sagt, Betting Favorites, sage ich mal, um Marvin Harrison Jr. aus dem Draft zu landen. Sind die Cardinals tatsächlich an der vierten Stelle des Drafts. Wie gesagt, wir haben ja zwei First-Round-Picks dieses Jahr. Vielleicht das als Grundlage. Wir haben den Pick 4 und dann noch haben wir noch den Pick der Texans, der ja letzten Endes bei Pick 27 gelandet ist. Und genau, Marvin Harrison Jr. mit einer, darauf können wir nachher aber nochmal im Detail eingehen, mit einer der besseren Spieler oder der beste Spieler im Draft, je nachdem, wen man fragt, ist der Wide Receiver, sage ich mal, der die Klasse anführt, der eine sehr, sehr tiefe Wide Receiver-Klasse anführt, dazu aber auch später nochmal mehr im Detail. Aber das ist, wie gesagt, einer der Spieler, die, sage ich mal, am häufigsten auch zu den Cardinals gemockt werden in den Mock-Drafts bislang. Und nehmen wir uns doch einfach so ein bisschen, öffnen wir die ganze Draft-Thematik doch einfach, ja, so ein Stück weit mit der Frage, was wäre denn für euch im Rahmen des Möglichen, was den NFL-Draft angeht? Ja, ich war ja auch vor 2 Wochen, das ist jetzt, glaube ich, schon wieder her, bei der Tiziana bei RTL zu Gast, da hat sie mir dieselbe Frage gestellt und ich dachte, das könnte ich ja auch euch erstmal in den Kopf werfen, bevor ich ja auch nochmal das antworte, was ich bei Tiziana und RTL Radio zur Kunde gegeben habe. Was seht ihr denn, sage ich mal, im Rahmen des Möglichen mit vor allem jetzt, sage ich mal, in den Draft, sage ich mal, generell? Wir haben ja auch 13 Picks insgesamt, 6 davon in den Top 90. Oder Top 105, waren 7 in den Top 5 oder 6 in den Top 90, ich gucke gleich nochmal nach. Jedenfalls haben wir ja 13 Picks insgesamt. Was für euch, sage ich mal, ist im Rahmen des Möglichen mit den Picks, die wir haben? Wie werden wir Monty Austin Ford erleben? Was ist so eure Erwartungshaltung, eure Einschätzung? Und Lukas zwinkert Dennis zu, Dennis zwinkert Lukas zu, hier wird sich um den Redeanteil gestritten.
Dennis, fang du mal ruhig an.
Ich wollte dir auch gerade den Vortritt lassen.
Ja, aber ich habe gedacht, Alter vor Schönheit.
Ah! Und ich sage einfach Ladies first.
Aber dann gut, dann fange ruhig an.
Oh!
Schlagfertig.
Oh, komm, der war nicht schlecht.
So, komm,
wie war nochmal die Frage?
Abmarsch.
Wie war nochmal die Frage? Nein, Spaß beiseite. Du hast ja auch vorhin schon einen möglichen Trade für Lejarius Sneed in den Raum gestellt. Jetzt ist die Frage, was müsste man dafür denn hergeben? Ich glaube nicht, dass wir einen Spieler haben, der für die Chiefs so interessant wäre, dass sie ihn dafür eintauschen würden. Abgesehen von Bruder Baker vielleicht, aber da würden wir uns eine andere Baustelle öffnen. Die wir unnötigerweise dann öffnen würden. Das heißt, du würdest vielleicht einen der First-Round-Picks für ihn abgeben müssen oder höchstwahrscheinlich abgeben müssen. Und das würde ich schade finden, ja, weil wir haben so viele Draft-Picks und sind immer noch im Rebuild und deswegen setze ich eigentlich auf den Draft, das ganze Kapital, das wir haben, auch wirklich für Picks umzusetzen, für neue Spieler, für junge Spieler. Und da ist für mich halt auch die Prämisse im ersten Pick, die Waffe Marvin Harrison Jr. Zu holen, das ist ja dann auch der Punkt, womit man argumentiert oder ich argumentiert habe, Hollywood Brown nicht zu verlängern. Und alles, was danach kommt, würde ich dann auch versuchen, in die Defense zu stecken. Ne? Also da haben wir ja genug Baustellen auf Cornerback, auf Edge, an der D-Line und deswegen, der zweite First-Round-Pick, den würde ich in die Defense stecken und dann halt gucken, was noch da ist. Best of the board. Vielleicht ein Cornerback, vielleicht ein Edge-Rusher. Je nachdem, was da hinten runterfällt. Und in der zweiten Runde würde ich das gleiche Thema von vorne machen.
Ja, finde ich, ist eine Herangehensweise auf jeden Fall. Also ich stimme dir erstmal zu. Ich würde das nur ein bisschen differenzierter betrachten, denn diese Draft-Dynamik ist ja auch wieder für uns als Arizona Cardinals-Fans eine ganz, ganz, ganz besondere, weil wir quasi, wenn man den ganzen vielen Mock-Drafts ja Glauben schenken darf, den ersten Non-Quarterback-Player draften können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist vielleicht eins der drei Teams, das vor uns ist, etwa so verrückt und sagt, ach komm, hier, wir haben jetzt so lange hin und her überlegt, aber die Quarterbacks gefallen uns alle doch nicht und wir nehmen einfach, ja, der ist so gehypt, der ist so generational talent, komm, wir nehmen Marvin Harrison Jr. Und ich glaube, dann wird man sehen, was die Arizona Cardinals machen. Und es würde mich dann nicht wundern, wenn man gute Value für den Pick bekommt, dass man runtertradet. Wohin, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man schon noch in den Top 10 bleibt. Und ich würde sagen, natürlich ist es wichtig, die Needs zu adressieren. Natürlich wäre ein richtiger Nummer 1 Receiver in Marvin Harrison Jr. der absolute Traumfit. Aber wenn das nicht passieren sollte, würde ich sagen, wir gehen Richtung O-Line, um einfach Kyler zu schützen. Beziehungsweise die Draft-Class der Receiver, hat Joshua ja schon gesagt, die ist sowas von tief. Da gibt's so viele gute Spieler. Da kann man dann auch an späterer, vielleicht auch, wenn man zurückgetradet ist, vielleicht dann auch einen anderen Receiver als Marvin Harrison nehmen. Und dann guckt man einfach, ich glaube, dass man schon noch auch Richtung O-Line geht, um Kyler zu sichern. Und dann, Dennis, bin ich voll deiner Meinung, dass man ab Runde 2, vielleicht auch schon mit dem 27. Pick, da bin ich mir unsicher, aber dass man da auf jeden Fall Richtung D-Line geht, denn da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Needs.
Ihr sprecht ja auf jeden Fall schon eine Menge an. Ich möchte erst nochmal auf das Erste eingehen, das Dennis gesagt hat, im Sinne von aktuelle Picks jetzt noch für Spieler vertraden. Ich würde Dennis insofern zustimmen, als dass ich nicht erwarte, dass wir irgendwelche Draftpicks für Spieler wegtraden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass Draftpicks hundertprozentig getradet werden, aber nicht für Spieler, sondern für andere Picks. Ich erwarte, dass Monty Austin-Ford zu jedem Zeitpunkt versucht, das Beste aus dem Pick rauszuholen. Und wenn das zum Beispiel bedeutet, dass er jetzt oder für den Pick Nummer 4 meinetwegen ein unschlagbares Angebot bekommt, und zu den Szenarien kommen wir auch noch später, oder sich gerade kein Prospect, sage ich mal, auf dem Board befindet, wo die sagen, ja, das ist es jetzt gerade wert, hier gepickt zu werden. Wir haben aber hier, lass uns doch mal gerade telefonieren. Ich rechne zu jedem Zeitpunkt damit, dass Monty Austin Ford vorwärts, rückwärts, seitwärts, diagonal tradet, so wie er es letztes Jahr auch schon getan hat. Hat er ja letztes Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Na, wir hat uns aus 3 rausgetradet aus 12, von 12 wieder auf 6 hoch. Den Second Rounder, den wir hatten, direkt mal mit Tennessee getradet. Also da ging ja unheimlich viel. Ne? Und Monty Austin Ford hat ständig die Telefone bearbeitet, wie Callcenter. Ne? Von daher, insofern, ja, ich erwarte Trades, aber nicht mit Spielern, sondern für Picks. Also für andere Picks. Ne? Also Trade Picks mit Picks. Insofern, das würde ich auf jeden Fall schon erwarten von Monty Austin Ford. Und dann, Lukas, hast du gerade schon angesprochen. Wie gesagt, das einfachste Szenario wirklich wahrscheinlich für die Arizona Cardinals wäre, wenn Quarterback 1, 2, 3, zack, 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 gehen. Vor uns picken natürlich an 1 die Chicago Bears, an 2 die Washington Commanders und an 3 die New England Patriots, für die du alle, sage ich mal, einen Case bringen kannst, dass sie einen neuen Quarterback brauchen. Mit Ausnahme gegebenenfalls noch von Chicago, weil solange der Drops mit Justin Fields nicht gelutscht ist, würde ich die Kirche noch im Dorf lassen, auch wenn man natürlich viel mutmaßen kann und hast du nicht gesehen. So. Und dann kannst du dasselbe meinetwegen auch noch für die Patriots aufmachen. Da hast du ja so eine Debatte momentan im Sinne von, kannst du überhaupt die Infrastruktur stellen, um einen Rookie-Quarterback da einzusetzen oder nicht? Ja. Zynische Zungen haben auch schon behauptet, dass die New England Patriots Offense derzeit 2 NFL Spieler aufweist und der Rest wäre so XFL-Roster-mäßig unterwegs, also das, was wir letztes Jahr in der Defense hatten, haben die New England Patriots wohl offensiv an Problem und dementsprechend sind zum Beispiel einige Verfechter von Marvin Harrison, die Patriots-Fans zugleich sind und sagen so, hey, wir können gar keinen Quarterback gebrauchen, weil wir haben kein Team für den Mann, die dann zum Beispiel darüber dann sagen, hey, komm, lass Marvin Harrison zum Beispiel picken an 3. Ja, aber dann hast du die Frage, wer wirft dem jungen Mann den Ball zu? Ja, also das ist, egal wie rum du es drehst, du bist halt in einer blöden Situation. Aber darauf werden wir auch nochmal tiefer im Detail eingehen. Das wäre mit Sicherheit wahrscheinlich das einfachste Szenario. Aber, wie gesagt, die Klassen, die diesen Draft wirklich mit am tiefsten sind und Lukas und ich sind vor allem dabei, eine ganze Menge Tape auch zu schauen und uns das Ganze auch persönlich so ein bisschen einzuverleiben, sind tatsächlich, und Lukas, korrigier mich da, wenn ich falsch liege, ich glaube, die tiefste Klasse tatsächlich sind O-Liner, also vor allem Tackle dieses Jahr. Es sind Offensive Tackle dieses Jahr, vor allem, sage ich mal, ich will nicht nur sagen tief, sondern auch wirklich, tief und Top Heavy schließt sich so ein bisschen aus, aber du hast auf jeden Fall eine Menge Tackle. Es sind derzeit, je nachdem, welchem Mockdraft du Glauben schenkst, 8 Offensive Tackle, die in der ersten Runde allein gedraftet werden können. Ein Viertel der Picks sind Offensive Tackle, das hat es noch nie gegeben. Rekord für Offensive Tackle sind 6. Also je nachdem, wie gesagt, welchem Mockdraft du Glauben schenkst, aber da gibt es eine Menge Personalien und eine Menge Namen, auf die wir dann im Verlauf der kommenden Folgen eingehen werden. Wir werden so ein paar Position-Primer machen und werden dann so ein bisschen die Position durchgehen. Wie gesagt, wir werden da auch noch hier Dominik auch zumindest mal einladen. Dominik weiß auf jeden Fall schon von seinem Glück und hat sich angeboten. Eine zweite Person hat sich auch angeboten, weiß aber noch nichts von ihrem Glück. Dem müssen wir auch noch schreiben. Das heißt, wir werden so ein paar Position-Primer machen und euch die ganzen Positionen einmal aufschlüsseln. Aber ich würde sagen, verbringen wir doch den Rest der Folge damit. Wir haben schon mit Wide Receivern angefangen. Und Wide Receiver ist zugleich auch die Klasse, sage ich mal, für mich zumindest und auch für die gängige Meinung, die Klasse mit der zweitbesten Tiefe in dem Draft. Wo du wirklich sogar noch bis in die dritte, vierte Runde dieses Jahr wirklich Talent abgreifen kannst. Das gilt übrigens talentübergreifend für den gesamten Draft. Das Motto des diesjährigen NFL-Drafts ist auch so ein bisschen, wenn du dieses Jahr wenig Picks hast, hast du echt die Arschkarte gezogen. Weil, stellt euch das mit den Spielern, die dieses Jahr im Draft, ja, oder die am Draft teilnehmen und die gedraftet werden können, so ein bisschen wie mit dem G12-Jahrgang damals vor. Ja, wo du quasi die Doppelklasse hast, die Abitur gemacht hat und gleichzeitig den Arbeitsmarkt überschwemmt haben, okay? Du hast also quasi die doppelte Menge an Leuten jetzt quasi aus, hey, ich habe noch ein College-Jahr drangehangen wegen Corona und den Leuten, die gegebenenfalls ein Jahr kürzer gemacht haben und denen die Regelzeit gemacht haben am College, okay? Und die sind jetzt alle im Draft.
Ja, das ist für die NFL-Franchises, die viele Picks haben, super geil und für andere, wie du schon gesagt hast, der absolute Super-GAU.
Exakt, ne? Denn wenn du nicht viele Picks hast, kriegst du nicht viel von dem Talent und ich sage euch eins, Leute, Lukas und ich haben teilweise wirklich bis Runde 4 mittlerweile Tape von Spielern geschaut, wo wir wirklich sagen, Junge, da musst du nicht mal ins Schlafzimmer zurückziehen und kurz auf die Situation klarkommen. nein, und Spaß beiseite, lass uns aber doch ganz kurz die letzten Minuten heute nutzen, um zumindest nochmal so ein bisschen auf die Wide Receiver einzugehen, Lukas, damit wir die Position nämlich schon mal aus den Löchern haben. Wie gesagt, Marvin Harrison, für uns beide ja auch so ein bisschen, oder Marvin Harrison Jr., so ein bisschen derjenige, der die Klasse anführt. Aber es gibt ja zumindest mal zwei, die direkt unmittelbar, sage ich mal, in derselben, na, je nachdem, wen du fragst auch wieder, aber in derselben Kategorie einzuordnen sind, wenn nicht ein Stück weit niedriger. Und dann hast du aber trotzdem noch eine ganze Menge andere Wide Receiver Talent, die direkt dahinter in den Startlöchern stehen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also, ich glaube sogar, ich würde sagen, es sind fast 3 Spieler, die nah an ihm dran sind, oder?
3?
Wir haben, ja, mit Malik Nabers, würde ich sagen, ist relativ nah an ihm dran.
Ja.
Dann haben wir Rome Odunze.
Ja.
Und Keon Coleman.
Nee.
Coleman eher weg. Entschuldigung, Coleman eher weiter hinter. Sorry,
mein Fehler. Subjektiv, aber nein, also für mich nicht. Aber ja, also das sind ja zumindest schon mal so die Top 3, sage ich mal, wo je nachdem, nach welchem Typ Wide Receiver du suchst, könntest du einen Case für jeden von den 3 machen. Rein hypothetisch.
Das ist so. Das Schöne bei Marvin Harrison ist ja, was er mitbringt, ist halt einfach die Measurables, ne? Mit 6'4, mit einer der größten Receiver im Draft. Und also alleine von der Größe her wird er unserem Wide Receiver Raum schon extrem gut tun.
Ja, hast du das Bild oder habt ihr das Bild von ihm neben Chris Carter gesehen? Beim Combine? Mm-mm. Ja. Chris Carter sah vielleicht eine Etage kleiner aus. Nein, Marvin Harrison ja auf jeden Fall, wie gesagt, ist auch nochmal eine ganze Ecke größer als sowohl Romo Dunsey als auch Malik Nabers. Ganz prinzipiell, wenn du Wide Receiver bewerten möchtest, ne? Überhaupt, in Vorbereitung auf den Draft, gibt's quasi, und das hat Daniel Jeremiah gesagt, es gibt für ihn 3 wesentliche, sage ich mal, Faktoren, die, sage ich mal, dafür sorgen, dass du das Talent, das du am College gegebenenfalls gezeigt hast, auch am Ende in die NFL übertragen kannst. Und die 3 sind, sage ich mal, einmal Fluid Movement am Ende des Tages, Route Running, okay, das ist das eine, was du transferieren kannst. Dann vernünftige Hände. Also, dass du nicht mit dem Brustkorb fängst, mit dem Kopf, ja, oder mit der Unterarm, sondern mit den Händen, dass du mit den Händen fängst. Und das Dritte ist natürlich, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Klasse. Mir fällt das Dritte gleich wieder ein. Ich trage vielleicht nach, okay? Und gerade das, also sowohl das Route Running als auch die Hands, haben so alle drei, also Marvin Harrison Jr., Malik Nabers und Roman Dunsey, sind alles wirklich Top-Wide Receiver vom College. Roman Dunsey zum Beispiel aber ist so ziemlich der Stärkste und auch stärker als Marvin Harrison Jr. Bei Contested Catches, bei 50-50 Balls. Roman Dunsey hat jetzt auch beim Combine gesagt, das sind für mich keine 50-50 Balls, das sind 100-0 Balls. Aber das Zitat ist schon häufig gefallen. Red Zone Productivity. Also, dass du dich nicht outbodyen lässt und so weiter, dass du nicht im Getümmel untergehst, so eine Geschichte. Das ist der dritte Punkt gewesen. Danke. Und das hast du dann zum Beispiel, ne, in Roman Dunsey, der einfach super physisch auch ist, und das siehst du auch. Der ist vom Frame her ein bisschen anders gebaut. Dann hast du Malik Nabers, und der erinnert so ein bisschen an Justin Jefferson-like, ja, war ja auch LSU Tiger, und Malik Nabers ebenfalls. Dann hast du halt eben noch, eine Marvin Harrison Jr., der so ziemlich das Komplettpaket mitbringt. Und das Einzige, was an Marvin Harrison Jr. so ein Stück weit, zumindest in seiner, in dem College-Jahr 2022 zur Sprache gekommen ist, das einzige Defizit, das er wohl mitgebracht hat, war, dass er häufig beim ersten Kontakt getackelt worden ist. Das alleine ist schon ein Luxusproblem. Okay, für einen Wide Receiver vielleicht nicht, aber allein das ist schon ein Luxusproblem. Okay. Aber selbst das hat er wohl im zweiten Jahr verbessert jetzt. Also, ne, was heißt im zweiten? Jetzt in der letzten Saison 2023. Wohl viel, viel seltener bei First Contact zu Boden gegangen. Und Marvin Harrison führt die Gruppe, wie gesagt, immer noch so ein bisschen an. Du hast natürlich da auch noch so ein bisschen das Blut mit dabei, ne? Sein Vater, der da mitwirkt, ne, so ein bisschen den Stammbaum, der da mit reinschwingt. Aber das wirklich, wirklich Spannende ist, nicht, dass die drei Wide Receiver sich gegebenenfalls gar nicht mal so viel geben und in ihren Fähigkeiten, je nachdem, was du suchst, ganz andere Spezifikationen und Qualifikationen mitbringen, sondern dass jeder dieser drei Wide Receiver von mir auch, aber auch von so ziemlich fast jedem Draft-Experten besser bewertet werden als der beste Tackle im Draft.
Hängt das vielleicht damit zusammen, so ein bisschen Underappreciation von den Tacklen, von den O-Linern? Teilweise?
Weiß ich nicht. Der Tackle, der jetzt auch der im Vorfeld ja auch schon als bestes Tackle-Prospect gegolten hat, hat ja beim Combine ja jetzt auch noch mal ein paar Köpfe umgedreht, weil er ja nun mal der Mann, der er ist, mit seinen 6'7", und hast du nicht gesehen, das ist schon ein Mensch. Das ist schon ein Mensch von Berg von Mensch, muss sie ja sagen. Und Joe Alt, wir haben uns ja auch das Tape von ihm angesehen, und werden auch, wenn wir über die Onliner sprechen, nochmal im Detail auf ihn eingehen, ist schon ein unheimlich solides Offensive Tackle Prospect. Besser auch alle als im vergangenen Jahr. Und auch die nächsten drei sind besser als die Offensive Tackle aus dem vergangenen Draft. Na, da hast du ja so einen Peter Skoronski gehabt oder sowas, ne? Mit Ausnahme von Paris Johnson. Du hattest Paris Johnson, dann hattest du noch einen zweiten Tackle, der letztes Jahr in den Top 10 gegangen ist. Und danach ist die Klasse ja massiv gefallen, so zumindest an der Qualität. Und es spricht einfach nicht, also es spricht einfach für die Qualität dieser ersten drei Wide Receiver, ja, dass sie, sage ich mal, noch sehr, sehr viel höher eingeschätzt werden als zum Beispiel jetzt Joe Alt oder Olofashinu. Wir gehen auf die Namen noch ein, alle beide Offensive Tackle, wie gesagt. Es spricht einfach für die Qualität der Wide Receiver, diesen Draft. Und Marvin Harrison Jr., vor allem zum Beispiel im Prospect, viele haben schon gesagt, ganz im Ernst, das ist ein Prospect, den hast du so seit 15 Jahren nicht gesehen. Das siehst du einmal in der Generation, so ein Prospect. Und das war's dann auch. Das ist noch seltener als ein vierblättriges Kleeblatt.
Das ist ein sehr schöner Vergleich auf jeden Fall. Ich habe schnell nachgeguckt.
Danke dir.
In den ersten 10 sind 2 Offensive Tackle gegangen. Paris Johnson zu uns, der erste. Und dann ist Darnell Wright, der Offensive Tackle, zu den Chicago Bears gegangen.
Sorry, ja.
Und Peter Skoronski danach an 11 zu den Titans, aber danach kam noch an 14 für die Pittsburgh Steelers Broderick Jones.
Ja.
Und danach ging es aber bergab. Dann ging der nächste erst wieder an der 27.
Ja. Ne? Und dementsprechend, also die Wide-Receiver-Klasse ist A, unheimlich tief, und wir werden auf die anderen Wide-Receiver dann auch noch in den kommenden Folgen eingehen, aber prägt euch die drei Namen, oder ihr werdet euch die Namen ja auch schon mal, werdet sie ja auf jeden Fall schon mal gehört haben. Also Marvin Harrison führt die Spitzengruppe da so ein bisschen an, und dann hast du noch Malik Nabers und Roma Dunsey. Mit jedem von denen dürftest du zufrieden sein. Vielleicht nicht an 4, würde ich nicht tun. Marvin Harrison wäre für mich der einzige Wide-Receiver, wo du verargumentieren könntest, dass du ihn an 4 pickst. Sollte es passieren, dass er an 4 nicht da ist, was passieren kann, der NFL-Draft, der ist komplett Wahnsinn teilweise, dann würde ich gegebenenfalls sogar sagen, so hey, also ich würde von einem Wide-Receiver dann gegebenenfalls sogar Abstand nehmen. Klar, idealerweise tradest du runter mit irgendwem, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber man könnte zum Beispiel sogar einen Case dafür bringen, dass man Joe Alt draftet. Also das sind alles so Szenarien, die damit reinkommen. Auch wenn natürlich Malik Nabers und Roman Dunsey jetzt höher bewertet sind als Joe Alt. Aber dann hast du natürlich noch das Value mit dabei vom Top, ne, Tackle, Prospect etc. Das alles sind so Gedanken, die damit reinfließen.
Ja, absolut. Ich fand auch gerade bei den dreien die ja Pro-Compensation, also ne, den Vergleich
Comparison,
danke, es ist zu spät dafür. fand ich sehr interessant, weil Marvin Harrison Jr. wird ja ganz klar mit AJ Green verglichen zu seinen besten Zeiten. Dann haben wir Romo Dunsey, der mit Jamar Chase von den Bengals verglichen wird. Und Malik Nabers, hast du gerade eben schon gesagt, so ein bisschen Justin Jefferson-like. Also, das sind alles schon Namen und der Vergleich. Das ist schon, ja, da sieht man schon mal, was man in den Leuten hat, ne?
Ja, alles in allem vielleicht noch so ein paar generelle Eindrücke zu der Draft-Class. Gerade auch so die Takes, nachdem der Senior Bowl, und wir hatten letzte Woche ja schon drüber gesprochen, stattgefunden hat, oder auch das East-West Shrine Game, also quasi diese beiden All-Star-Games, wo sich die Draft-Picks auch nochmal beweisen können, schon mal in ersten Kontakt kommen mit den NFL-Coaches etc. Nach Stattfinden dieser beiden All-Star-Games sind die meisten wirklich aus diesen Spielen gegangen, haben gesagt, Leute, wir haben wirklich teilweise, oder wir haben über 32 Spieler, 32 Prospects, die eine First-Round-Grade verdienen würden. Und das geht dann teilweise wahrscheinlich bei Teams von 25 los, und vielleicht geben manche Teams sogar bis zu 40 First-Round-Grades dieses Jahr an deren Big Board raus. So talentiert ist die Draft-Class dieses Jahr. Also natürlich dann positionsübergreifend von Quarterbacks über Wide-Receiver, O-Line, D-Line aber auch. Nur da, sage ich mal, haben wir vor allem an der Spitze weniger Material, darauf werden wir eingehen. Weniger Spieler, die da, sage ich mal, rausstechen in der Gruppe. Wer einfach einen Eindruck auch nochmal davon braucht, wie tief und wie gut die Wide Receiver Class dieses Jahr ist und auch die Offensive Tackle Class. 25 Spieler der Top 50, der zuletzt von Daniel Jeremiah, dem Draft Guru, wenn du so willst, veröffentlichten Top 50 Prospects dieses Jahr, sind Wide Receiver und Offensive Tackle. 25.
Crazy shit.
Ja. 25 in den Top 50. Als harter Tobak.
Ja. Das stimmt allerdings. Na,
also da schlummert so unheimlich viel Talent in diesem Draft. Wir freuen uns darauf, dass in den kommenden Wochen in den Position Primern, die wir dann aufnehmen werden, wo wir uns auch wirklich Zeit nehmen werden, die ganzen Positionsgruppen aufzuschlüsseln und auf die Spielerpersonalien so ein Stück weit einzugehen. Lukas und ich, wir haben auch so ein paar Darlings rausgepickt, da freuen wir uns auf, die mit euch zu teilen. Wie gesagt, wir laden Dominik auf jeden Fall ein, unseren Draft-Experten, und noch einen zweiten Kollegen, wie gesagt, der sein Debüt feiern wird dann hier im Podcast. Auf den ihr euch freuen könnt. Und nein, es ist nicht Adrian Franke, für alle, die jetzt, sage ich mal, hier geil drauf sind. Nein, über nicht. Und nee, ich würde sagen, insofern lassen wir das Thema für heute aber nochmal ruhen. War jetzt ein ganz kleiner Teaser nur. Wie gesagt, man könnte das Thema so weit aufziehen, aber wir haben nun mal nur eine Folge pro Woche, deswegen müssen wir auch irgendwo schauen, wo wir mit den Themen bleiben und wie wir das am besten aufziehen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das mit diesem Position Primer zu machen und das dann von Position zu Position quasi durchzuarbeiten. Genau. Und dann kommt ja auch noch Free Agency dazu. Also wir werden auf jeden Fall genug Stoff haben die kommenden Wochen, so ist nicht.
Das glaube ich auch. Ich muss übrigens mal direkt nochmal mich korrigieren von zu Beginn der Folge, also gut vor einer Stunde jetzt mittlerweile.
Ja.
Jonas Hector ist nicht Weltmeister geworden mit Deutschland. Jonas Hector hat lediglich den Confederations Cup mit der deutschen Nationalmannschaft gewonnen. Und du als Kölsch Jung, Josh, du weißt es, aber ne, ich sag's trotzdem nur für dich. Und er ist zweimal deutscher Zweitligameister mit dem FC geworden.
Ne? So.
War doch logisch. Ja,
ja. Ist doch, gibt's ein schöneres Schlusswort, Dennis? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon, ne, besser geht nicht ein Schlusswort.
Ja, alles schick. Ich will gleich, dass ich nochmal zu Wort komme.
Ja, du kannst jederzeit was sagen, Hase.
Nein, alles gut. Ich wollte deinen kurzen Exkurs jetzt auch nicht unterbrechen.
Sagte er 25 Minuten, nachdem Joshua das Thema losgetreten hat. Ja, ja. Ja, so bin ich. Aber wie ein Wasserfall. Wirklich unfassbar. Naja, gut. Tut mir auf jeden Fall leid, Dennis. Dafür siehst du heute wieder unheimlich charmant aus.
Du Schleimer.
Nein, aber wie gesagt, dann würde ich sagen.
Hast du mir auch ein Tape gesehen, oder?
Ja, natürlich.
Okay.
Gut, das besprechen wir nachher, Dennis. Ich würde sagen, damit haben wir es geschafft für heute, Jungs. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Abend. Genießt die Woche vor allem.
Merci, vielen Dank. Und ganz schnell noch, es ist ja mal wieder passiert, du hast es am Anfang angekündigt und es wurde jetzt offiziell von Ian Rappaport bestätigt, dass die Dolphins Christian Wilkins nicht taggen werden.
Tja, also damit ist schon mal mein feuchter Traum, ich habe ihn damals aufgeführt, ne? Ja. Mein feuchter Traum auf dem Weg in die Free Agency. Mal schauen, ob da was geht. Ja, mal schauen. Gut, wir bleiben natürlich für euch am Ball, teilen alles, was Free Agency-Erkenntnisse und alles andere angeht, nächste Woche. Wir werden die ersten Position-Primer bringen. Wird wahrscheinlich auf die Position of Needs erstmal runterbrechen. Also wir werden mit Wide Receiver anfangen, Offensive Line. Je nachdem, wie viel wir zeitmäßig schaffen, vielleicht auch noch Defensive Line. Und dann schauen wir weiter. Lukas, Dennis, jetzt aber, wie gesagt, euch einen wundervollen Abend.
Danke, euch auch.
Danke ebenso.
Und Birdgang, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Birdgang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.